Willkommen zu Her Business Bodensee, dem Podcast über deine Startup-Heldinnen und Erfolgspilze aus der Region. Ich spreche mit Gründerinnen, Selbstständigen und Kreativen über ihre genialsten Ideen, ihre größten Learnings und darüber, wie sie es geschafft haben, ihr Businessmodell zu finden, sichtbar zu machen und durchzustarten. Hier erfährst du von weiblichen Role Models und Macherinnen aus der Bodenseeregion, wie du deiner Idee Struktur verleihst und wie du Storytelling für dich nutzen kannst, um nachhaltig in den Köpfen von Investoren und deiner Anspruchsgruppe hängen zu bleiben. Mein Name ist Ina Fibatikowski, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich wahnsinnig, dich hier auf deinem Weg in die Gründung oder in die Selbstständigkeit zu begleiten und freue mich, wenn du hier etwas für dich mitnehmen kannst, damit du ganz schnell loslegen und in die Umsetzung deiner Idee kommst. Alle Folgen findest du auf YouTube, Spotify und iTunes und wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Kolleginnen, Freundinnen oder Mentorinnen teilst, damit noch mehr kreative Köpfe zu diesem Podcast und damit ihren Weg eventuell in die Selbstständigkeit, zu ihrer Gründung und zu ihrer Geschichte finden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode und beim Gedanken kreisen lassen.
Hallo zusammen. In letzter Zeit war es ja etwas ruhiger hier auf dem Her Business Bodensee Webcast Kanal. Ich war in der Sommerpause, bin jetzt aber wieder zurück und freue mich, gemeinsam mit euch durchzustarten und euch mit in die Startup-Welt am Bodensee zu nehmen. Und gleich zu Beginn habe ich zwei spannende Gästinnen von der Uni Hohenheim. Die zwei sind Lebensmittelingenieurinnen und haben gemeinsam mit ihrem Mitgründer Pascal die Zero Bullshit Company gegründet. Und das Spannende ist, dass sie sich in einer Umbruchphase befinden. Im August haben sie nämlich ihren Relaunch rausgebracht. Die drei entwickeln Cracker basierend auf Triestern. Und Triester, das ist ein Seitenprodukt, der bei der Lebensmittelherstellung anfällt. Also ein nachhaltiges Seitenprodukt. Ich kannte das davor nur zum Beispiel aus der Weinproduktion, da bleibt die Maische übrig. Und sie verwenden eben den Rohstoff, der bei der Ölherstellung übrig bleibt, nennt sich eben auch Triester. Und wir haben das Interview vor einiger Zeit schon aufgenommen. Da hatten sie den Retter-Cracker auf dem Markt, den konnte man zu dem Zeitraum in Rewe oder bei anderen regionalen Märkten oder auch in ihrem Online-Shop erhalten. Und sie haben jetzt ganz, ganz viel Feedback eingesammelt von ihren Konsumentinnen und basieren darauf einen neuen Cracker auf den Markt gebracht. Das ist dieser Better-Cracker und der ist einfach viel luftiger, hat die gleichen Inhaltsstoffe, das heißt, sie arbeiten auch mit dem Triester. Das Ganze hat ein neues Design. Und genau, sie haben jetzt ihren Relaunch rausgebracht. Wir schauen uns also in dem Interview nochmal die Anfänge an, da wir das schon vor einiger Zeit aufgenommen haben. Und da finden wir heraus, wie die drei zusammengefunden haben, wie sie aus ihrem Expertenstatus, also aus ihrer Expertise als Lebensmittelingenieure und Lebensmittelingenieurinnen heraus ein Startup gründen, die drei zusammengefunden haben und wie die Idee überhaupt entstanden ist. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Habt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Genau, und wer jetzt natürlich Lust auf Snacken oder aufs Gründen bekommen hat, ich verlinke alle Kontaktdaten nochmal in die Shownotes.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen.
Freut mich. Ja, ich habe für den Einstieg, damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, mir ein kleines Szenario überlegt. Und zwar, Sandra, ich habe in einem Podcast gehört, dass du gerne Sport machst und gerne joggen gehst. Und deshalb, stell dir doch mal bitte vor, du bist laufen, vielleicht nicht wie heute im Regen, sondern eher im Sonnenschein. Und plötzlich steht eure Trauminvestorin vor dir. Und du bist aber ziemlich aus der Puste. Und deshalb sagst du ihr in drei Schlagwörtern, wie sich euer Startup anfühlt und was euch ausmacht.
Mhm. Kampf der Lebensmittelverschwendung.
Ja.
Sind die drei Worte, die mir so spontan einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
sehr gut. Wobei ich auch, wenn ich aus der Puste bin, immer sehr gut quasseln kann.
Sehr gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb, da sind wir auch schon mitten im Thema. Es geht um Lebensmittelverschwendung. Darüber dreht sich auch euer Startup. Deshalb, Lisa, du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Du triffst Sandra und eure Trauminvestorin, nämlich beim Eisessen. Sie hat noch Zeit für eine Kugel Eis. Und deshalb nimmst du dir 90 Sekunden, um das Big Picture von der Zero Bullshit Company zu beschreiben.
Ja, um mal direkt groß anzufangen, unsere ganz, ganz übergeordnete Vision ist es, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, und zwar, wenn möglich, komplett auf Null. Wir möchten nämlich, dass keine Lebensmittel verschwendet werden, weil das natürlich in unseren Worten gesprochen absoluter Bullshit ist. Deswegen sind wir auch die Zero Bullshit Company, weil wir genau das angehen möchten und deswegen eben auch unsere Unternehmung gegründet haben. Und das Ganze machen wir, indem wir Nebenströme von der Lebensmittelindustrie nutzen und diese upcyclen zu Lebensmitteln. Weil viele wissen natürlich, dass Lebensmittelverschwendung im Haushalt stattfindet, aber auch im Einzelhandel. Wenn was übrig bleibt, wird es weggeschmissen, weil es meistens nicht mehr gut ist. Aber was viele nicht wissen, ist, dass es auch Lebensmittelverschwendung in der Industrie gibt. Also wenn ich andere Lebensmittel herstelle, bleibt immer irgendwas übrig. Wenn ich zum Beispiel Ölpresse, bleibt Dresdner übrig. Der geht aktuell leider nur in die Biogasanlage oder eventuell in die Tierfutterherstellung. Und genau diesen Dresdner haben wir uns angenommen und die möchten wir nutzen, um daraus neue Lebensmittel zu machen, weil diese Dresdner sind auch super wertvoll. Und das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner erster Schritt. Da gibt es noch ganz viel mehr, was man upcyclen kann und somit die Lebensmittelverschwendung reduzieren kann.
Cool, das heißt, ihr verwendet keine bereits hergestellten Produkte, sondern das sind einfach naturelle Nebenströme, also das, was einfach bei der Lebensmittelproduktion übrig bleibt, und verwandelt das einfach in neue Lebensmittel.
Genau, also ein patentes Beispiel, wie Lisa schon gesagt hat, ist ganz normale Pflanzenölherstellung. Wenn man sich vorstellt, man vermahlt Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne und dann erhält man ungefähr ein Drittel Öl, aber halt auch zwei Drittel von diesem sogenannten Dresdner. Und der wird zumal, wie Lisa gesagt hat, weggeschmissen, aber hat halt auch bis zu 60% Protein und 20% Ballaststoffe. Und wenn man sich eben diese Verschwendung anschaut, ist das, wie Lisa schon gesagt hat, absoluter Bullshit, den wir mit der Zero Bullshit Company bekämpfen wollen.
Ja, sehr, sehr cool. Ihr habt gestern in einer Story geschrieben, dass in China alleine im Catering-Bereich 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen werden jährlich. Habt ihr eine grobe Zahl, wie das in Deutschland aussieht?
Es sind pro Kopf und Einwohner hier in Deutschland ungefähr 150 Kilogramm Lebensmittel, die im Jahr verschwendet werden. Allerdings ist es quasi alles zusammengenommen. Es ist jetzt nicht runtergebrochen auf Catering, Einzelhandel, zu Hause, sondern wirklich so in Summe. Aber schon allein das ist eine riesengroße Menge. Und ja, das muss einfach nicht sein.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, vor allem eben, wie er gesagt hat, in diesem Dresdner stecken so viele Nährstoffe, so viele Proteine. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass man diesen Dresdner verwenden kann?
Ja, es war so, dass wir bei einem Europa-Innovationsprojekt an unserer Uni mitgemacht haben. Damals war ich schon im Doktor und Lisa und Pascal so am Ende vom Master. Und unsere Aufgabe war damals, eine Apfelfaser zu verwenden, was so gesprochen einfach der Apfeldresdner aus der Apfelsaftproduktion ist, für ein Milchprodukt. Und wir wollten gerne diese Apfelfaser, die eigentlich 100% Ballaststoff ist, also super gut für uns, mit irgendwas mischen. Und ich hatte in meiner Promotion mit ein paar Pflanzenproteinen schon gearbeitet, mir die so ein bisschen angeguckt. Und dazu gehörten eben auch Sonnenblumenprotein und Kürbiskernprotein, die man auch Sonnenblumentresdner und Kürbiskerntresdner nennt. Und neben eben anderen Proteinen hatten die sich für uns als sinnig angesehen, sie mit dieser Apfelfaser zu verbinden. Und so sind wir dann darauf gekommen, da ein Dreierbundle draus zu machen.
Okay, ja, sehr cool. Ja, das, was ihr im Endeffekt daraus macht oder momentan macht, das soll ja nur ein Produkt sein, sind Cracker.
Richtig. Genau, richtig. Ja. Unser Retter-Cracker. Ich habe hier auch mal eine Packung, damit sich das jeder auch vorstellen kann.
Ja.
Genau, also ja. Super lecker, proteinreich, ballaststoffreich und was uns auch auszeichnet,
ja.
Was uns auch auszeichnet ist im Vergleich zu anderen Snacks, dass wir den Nutri-Score A haben. Und der Nutri-Score ist ja so eine Lebensmittelampel, die einfach die Lebensmittel kategorisiert wie gesund oder eben ungesund. Sie ist A, ist der beste Score, den man erreichen kann. Aha. Und im Vergleich zu herkömmlichen Chips oder Crackern sind wir da deutlich besser, weil die herkömmlichen Chips, die liegen so bei D in der Regel. Und das ist auch so ein anderes oder ein zweites Anliegen, was wir haben, neben der Nachhaltigkeit, ist eben auch dieses verantwortungsvolle Essen, komplett rundum nachhaltig und gut für den eigenen Körper und gut für die Umwelt.
Ja, wie kommt denn dann der Dresdner tatsächlich in die Tüte? Wie verläuft denn da der Produktionsprozess?
Also es ist so, dass wir zum Beispiel für das Kürbiskernprotein mit einer steirischen Ölmühle zusammenarbeiten. Das heißt, die pressen aus diesem Kürbiskern eben mit ein bisschen Wasser und Salz das steirische Kürbiskernöl. Und wir kriegen dann den zermahlenen Dresdner. Der ist dann, kann man sich wie so ein Mehl vorstellen, vielleicht ein bisschen gröber. Und ähnlich verläuft es auch mit der Apfelfaser und dem Sonnenblumenprotein. Das kauft dann unser Hersteller. Also unser Lohnproduzent, so wie wir sagen, also wir kaufen uns praktisch in dessen Produktionshallen ein und stellt es dann her mit einem sogenannten Extrusionsverfahren. Das kann man sich so vorstellen, man hat so eine Art Teig, also man nimmt diese Dresdner, vermischt die mit Wasser und presst die unter hohem Druck und Temperatur durch eine Düse. Und dadurch, dass der Druck eben weg ist hinter der Düse, verdampft das Wasser ganz schlagartig und die Struktur geht so auf. Okay. Ähnlich wie bei einem Erdnussflip. Und so wird im Prinzip dann aus Mehl der Rettercracker.
Ja, klasse. Wie sah denn da euer erster Prototyp aus? Wie seid ihr denn da vorgegangen? Weil das ist ja auch erstmal ein Prozess. Ihr müsst ja erstmal die ganzen, die Lieferanten, die Produzenten finden. Wie geht man denn da vor?
Ja, natürlich ist es... es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, es ist ein ganz großer Schritt und oder besser gesagt viele, viele kleine Schritte, weil man steht nicht hin, probiert aus und hat sofort das Endprodukt in der Hand. Also ich glaube, es gibt niemanden, bei dem das so ist. Es ist immer so ein mehrere Iterationsschritte, um das einfach zu verbessern. Und wir haben ganz klassisch angefangen mit einem Backversuch, haben verschiedene Dresdner zusammengemischt und haben einfach mal probiert, was rauskommt. Dabei haben sich die einen Mischungsverhältnisse vielleicht ein bisschen besser erwiesen als die anderen. Und so haben wir das quasi immer weiter runtergebrochen, bis wir dann unser Mischungsverhältnis hatten und auch vielleicht erstmal die Dresdner, die wir überhaupt benutzen möchten, weil es gibt ja ganz, ganz viele. Und mit diesem Produkt oder mit der Idee haben wir uns dann erstmal überlegt, können wir das nicht vielleicht ein bisschen effizienter machen, weil so ein Backprozess an sich ist nicht so gut skalierbar. So ein Extrusionsprozess, wie wir ihn jetzt benutzen, allerdings schon. Und da kann jetzt vielleicht Sandra einsteigen in die Herstellersuche.
Genau, weil man muss auch so ein bisschen dazu sagen, dass Lisa und Pascal sich auf dem Weg zu der Zero Bullshit Company irgendwann angeschlossen haben, wo ich auch sehr, sehr glücklich drüber bin, weil als wir damals in dem Europaprojekt waren, waren wir noch zwei Teams mit verschiedenen Ideen und ich bin heute froh, dass ich zwei so tolle Mitgründer in meiner Company habe. Und als wir damals eben von diesem Backprozess weggegangen sind, weil wir eine Ausbeute am Tag von unglaublichen 2 bis 3 Kilo hatten, also da hätte kein Aldi beliefert werden können mit, haben wir gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Und dann sind wir erst zu einem Nacho-Hersteller in die Schweiz gefahren, weil wir dachten, vielleicht geht es mit einer Nacho-Linie. Das hat nicht funktioniert. Also da sind wir mal unnötigerweise früh um 4 nach Zürich gefahren und dann abends wieder zurück mit leeren Händen. Und dann haben wir geguckt, Extrusion. Also das Tolle an unseren Dresdnern ist ja, dass sie so viel Protein und Ballaststoffe haben.
Ja.
Das Schlechte an den Dresdnern ist, dass sie so viel Protein und Ballaststoffe haben.
Ach so.
Zumindest was das Handling angeht. Also was für uns Konsumenten super toll ist, ist für den Lebensmitteltechnologen eigentlich so nicht wirklich gut, ja. Und wir mussten uns eben überlegen, inwiefern wir das verändern können, als dass es industriell anwendbar ist.
Und wer waren da so die Testpersonen? Wer durfte als erstes probieren?
Wir haben den klassischen Family and Friends-Ansatz natürlich gewählt. Super. Man kriegt vielleicht nicht immer ehrliches Feedback, aber wir wissen auch, welche Leute wir fragen müssen, um ehrliches Feedback zu bekommen.
Ja.
Und so haben wir uns da iterativ weiter vorgebracht und dann mit unserem ersten Prototypen vom Hersteller haben wir so eine Validierungsstudie gemacht mit über 150 Leuten über Social Media, die sich da freiwillig gemeldet haben und genau, sowas.
Super. Wie kommt denn dann der Cracker tatsächlich in den Markt? Wie entscheidet ihr, in welchen Märkten der platziert sein soll, die zu euch passen? Und wie geht ihr da vor? Schreibt ihr die einfach an oder wie funktioniert das?
Ja, das ist natürlich der wichtigste Punkt überhaupt. Man kann das tollste Produkt kreieren. Wenn es nicht an den Mann oder an die Frau kommt, dann bringt das alles nichts. Deswegen haben wir zuerst mal unseren eigenen Online-Shop aufgebaut. Also. Von genau den bewerben wir auch selber auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben aber auch noch andere Online-Shops, die uns quasi unser Produkt mit vertreiben. Und da ist uns natürlich wichtig gewesen, dass wir auch unsere Zielgruppe ansprechen. Und unsere Zielgruppe sind eben Menschen, die sich für nachhaltige Ernährung und für gesunde Ernährung interessieren. Und diese Person spricht man halt eben über nachhaltige, grün orientierte Online-Shops an. Und deswegen sind wir dort auch vertreten. Und Ähnliches gilt auch für den Einzelhandel. Also wir sind aktuell testgelistet bei Rewe in Bayern, in ausgewählten Märkten. Und Rewe ist ja auch eher ein eher höherpreisiger Supermarkt im Vergleich zu den Discountern. Und dort vermuten wir auch oder wissen wir auch durch Studien, dass dort sich unsere Zielgruppe auch aufhält und dort einkaufen geht. Deswegen ist das schon mal ein sehr guter Ansatz. Und im nächsten Schritt sehr für Umwelt und nachhaltige Ernährung interessieren.
Okay, ja, klasse. Habt ihr das Gefühl, dass es jetzt einfach auch das richtige Timing ist oder wie sich das irgendwie in den letzten 5 Jahren verändert hat? Hat sich da beim Konsumenten, genau.
Also ich glaube, wir sind am Anfang von einer ganz großen Bewegung, die ganz viel Gutes bringen kann. Man sieht es ja jetzt schon an vielen Sachen, die auf den Markt kommen, dass der Konsument einfach mehr bewusst essen will und mehr wissen will, wo die Lebensmittel herkommen. Es gibt ja zum Beispiel dieses Tierschutzlabel für Fleisch oder es gibt jetzt seit ganz neu in Amerika ein Upcycling-Siegel für Lebensmittel. Okay. Es gibt den Nutri-Score, wie Lisa vorhin gesagt hat, der ja in vielen Ländern schon verpflichtend ist und hoffentlich auch bald in Deutschland, um halt dem Verbraucher auf einen Blick zu zeigen, das ist gut oder das ist schlecht für dich. Und wir glauben, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um was zu bewegen. Weil wir halt auch jetzt in einem Alter sind, wo wir auch Lust darauf haben. Das passt jetzt alles von der Zeit her, werden dieses Innovationsprojekt. Und ja, wir hoffen wirklich, dass wir Zero Bullshit groß auch nach außen leben können und damit Lebensmittelverschwendung verringern.
Klasse. Ja, und auf dem Weg, da wart ihr auch nicht alleine. Ihr habt bei einem Gründungsprogramm bei Gründermotor in Stuttgart mitgemacht. Was habt ihr denn aus der Zeit mitgenommen?
Tatsächlich ungefähr alles, was nichts mit Lebensmitteln zu tun hat.
Ja.
Wir sind ja so ein bisschen Fachidioten, ja. 3 studierte Lebensmitteltechnologen, jetzt am Doktor machen. Und auf einmal kommen Leute, die uns sagen, wir sollen irgendwie Marktstudien machen oder gucken, wer unsere Zielgruppe ist oder irgendwie so ein Value Proposition Canvas ausfüllen. Und wir so, oh, was ist das? Aber tatsächlich, und das können wir nur immer wieder sagen, das war unglaublich hilfreich. Wir haben da ganz tolle Mentoren auch mit rausgenommen, die uns auch heute noch begleiten und uns im Design und der Website unterstützen. Und ja, tatsächlich hat es eigentlich aus Lebensmitteltechnologen so ein bisschen Entrepreneure gemacht.
Super. Ja, danke, dass ihr das auch so offen sagt, weil genau das ist es. Und das ist ja auch das, was ich mit dem Webcast bewirken möchte, dass man so ein bisschen die Angst davon verliert, dass es transparent wird. Das heißt einfach, es gibt verschiedene Phasen, die man durchlaufen muss und man kann einfach nicht in jedem Bereich Experte sein. Man rutscht da irgendwie rein, man wurschtelt sich da so durch. Niemand ist perfekt, aber man hat einfach seine Expertise und alles drumherum, das ergibt sich und dafür hat man auch Support, wie jetzt zum Beispiel Gründermotor. Cool. Ich möchte zum Abschluss noch ein kleines Ideengenerierungsspiel spielen. Die Methode kommt aus dem Design Thinking und nennt sich 6 Hüte. Jetzt sind wir allerdings zu dritt. Ich verteile 2 Hüte an euch, und zwar einmal den grünen und einmal den roten. Und die stehen jeweils für eine Sichtweise, also eine Denkweise. Und genau, und aus dieser Denkweise beantwortet ihr mir bitte eine Fragestellung. Und dafür würde ich dir, Sandra, den Grünhut geben. Der steht für Kreativität und für Ideen. Und dir, Lisa, den roten Hut. Okay. Der steht für Leidenschaft und für Emotionen. Und genau, die Frage wäre, warum lohnt es sich, Lebensmittel für den nachhaltigen Konsum herzustellen? Sandra, magst du anfangen?
Wenn man sich natürlich ein bisschen nüchtern anguckt, also von einem rein innovativen Aspekt, kann man sagen, es ist einfach auch, um die Diversifizierung vom Verbraucher nachzugehen. Also vor 10 Jahren hat jeder von uns Butter, Brot, Kartoffeln gegessen. Es gab irgendwie Freitag kein Fleisch. Jeder hatte da so einen ähnlichen Speiseplan, aber heute ist es nicht mehr so. Wir wollen alle was anderes. Ich bin sicher, dass wir alle drei eine total unterschiedliche Ernährung haben und allein aus diesem Punkt macht es Sinn, auch für die steigende Anzahl an Leuten, die nachhaltig orientiert sind, nachhaltige Lösungen zu machen und gerade dann vielleicht auch sogar noch Lösungen, die auch gesund sind. Denn es gibt selten, ja in unserem Fall jetzt ein Snackprodukt, wo du einfach sowohl Nachhaltigkeit als auch einen gesundheitlichen Aspekt abdeckst. Und das ist eigentlich einfach nur logisch.
Total. Lisa, wie ist es denn bei dir mit deinem roten Hut?
Ja, mit meinem roten Hut kann ich sagen, dass es super, super wichtig ist, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Natürlich kann man sagen, ja, das ist nur ein ganz kleiner Anteil, aber jeder kleine Anteil macht was aus. Wir können, indem wir Lebensmittelverschwendung reduzieren wir auch Emissionen, die freigesetzt werden, um neue Lebensmittel zu produzieren. Wir tun der Umwelt was Gutes, weil alles, was verschwendet wird, muss ja in irgendeiner Form auch wieder beseitigt oder wie auch immer werden. Also es muss irgendwo hin. Und diese Beseitigung tut auch der Umwelt nicht gut. Und natürlich schonen wir Ressourcen, indem wir jetzt nicht neue Kühe oder Schweine züchten, um das Fleisch davon zu essen oder neue Ackerlandschaften bewirtschaften, um daraus wieder irgendwas zu machen. Nein, wir nutzen Ressourcen, die schon da sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir auch denken, dass wir nicht die letzte Generation sind, die hier auf dieser Erde leben und dass nach uns noch viele Generationen kommen, die was von der Erde haben sollen. Und ich denke, wenn wir da jetzt damit beginnen, kleine Schritte zu gehen, dann kann das irgendwann doch einen großen Impact haben.
Cool, ja, super. Ich danke euch so sehr. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wo kann man euch finden? Wo findet man eure Rettercracker? Wo findet man euch auf Social Media? Und was wollt ihr unseren Gründerinnen zum Schluss noch mitgeben?
Uns findet man natürlich überall da, wo Zero Bullshit Inside ist. Also man findet uns unter der Zero Bullshit Company, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Wir arbeiten gerade auch daran, wieder unsere Facebook-Community aufzubauen, weil das ja was ist, was anscheinend auch ein bisschen wiederkommt. Man findet unsere Website zero-bullshit.de und ja, unter allem, was ihr in Google eingebt, sollt ihr hoffentlich bald ganz viel Zero Bullshit sehen, denn wir wollen natürlich auch da immer präsent sein und hoffentlich natürlich im Supermarkt deines Vertrauens.
Sehr schön. Klasse. Ich verlinke das auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes und das Video, das findet ihr hier auf YouTube. Alles, was ihr damit machen könnt, einmal bitte liken, abonnieren, teilen mit euren Freundinnen, mit euren Mentorinnen und mit anderen Gründerinnen, damit wir einfach wirklich voneinander lernen können, das Gründen transparenter machen und vor allem Spaß dabei haben. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss, ihr zwei.
Tschüss.